Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM zu bewährter Zeit, zu bewährter Stunde, an bewährter Stelle ist hier wieder die Plattform mit einer neuen Ausgabe auf Radio Free FM 102,6. Mein Name ist Michael Trost und ja, Thema heute Nachmittag ist das Ulmer Museum der Brotkultur. Oder, ja, man sagt oft auch nur kurz Brotmuseum, aber eigentlich ist es das Museum für Brotkultur und die Leiterin dieses Museums, die Frau Dr. Isabel Grischert, ist heute bei mir als Gast im Studio. Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich bei uns in der Plattform heute Nachmittag und freue mich, dass es geklappt hat. Wir haben schon mal vor einem guten halben Jahr zusammen Plattform gemacht, damals auch über eine Sonderausstellung gesprochen und ja, das Brotmuseum oder ja, kann man so sagen, Brotmuseum oder ist das?
Ja, das ist
so eine kurze Formulierung, auch wenn es natürlich eigentlich das Museum für Brotkultur ist, aber das Brotmuseum gibt ja auch immer wieder oder hatte immer wieder Neues an speziellen oder an Ausstellungen, an Sonderausstellungen, Angebote und so werden wir heute über dieses, aber auch ein klein bisschen allgemein über das Museum sprechen. Und ja, ich würde sagen, machen wir dann eine kleine Vorstellrunde zum Anfang.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Wie gesagt, mein Name ist Isabel Grischert und ich bin jetzt seit etwa fast 2 Jahren in Ulm und leite das Museum. Ich bin Kunsthistoriker und habe in den letzten Jahren in verschiedenen Museen, aber auch im Kulturamt in Pforzheim gearbeitet, das ich geleitet habe.
Das Brotmuseum oder das Museum für Brotkultur ist ja, glaube ich, in seiner Art, die wir auch damals gesprochen haben, einzigartig, beziehungsweise, glaube ich, zumindest hier im Kreis Umgebung gibt es nichts Vergleichbares, oder?
Ja, das ist absolut richtig. Das Museum der Brotkultur ist so in seinen Schwerpunkten und in seinen Themen absolut einzigartig. Es ist tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir uns mit kulturellen Themen rund um das Brot und rund um Ernährung beschäftigen, das auch mit Kunstwerken tun. Also in der Sammlung gibt es eine ganze Reihe auch wirklich hochkarätiger Kunstwerke von namhaften Künstlern, wie zum Beispiel Peter Bruegel oder Markus Lippertz, Salvador Dalí. Also eine ganze Reihe namhafter Künstler, die bei uns im Museum vertreten sind. Und diese, diese Mischung, diese breite Aufstellung der Themen und auch die Beschäftigung mit Kunst ist tatsächlich absolut einzigartig.
Es ist also nicht so, dass man jetzt nur, wenn man das hört, Brotkultur denkt, man kann jetzt dort Brotsorten besichtigen, etwa wie in erweiterten Bäckerei. Nein, dem ist nicht so. Es ist schon ein klein bisschen mehr geboten. Wer hatte eigentlich wann die Idee für dieses Museum? Ist das irgendwie noch belegt oder nachvollziehbar, wann das gegründet wurde und wer mit welchem Gedanken damals die Gründung da initiiert hat?
Ja, das Museum ist 1955 gegründet worden von der Familie Eiselen. Und zwar sind verantwortlich dafür Vater und Sohn Eiselen. Und die Eiselens hatten eine Firma in Ulm, den Ulmer Spatz. Das war eine Backmittelfirma. Und die beiden hatten einfach die Mission und die Vision. Sie wollten der Gesellschaft gerne etwas zurückgeben. Sie haben sich auch nicht nur privat, sondern auch professionell mit dem Thema Brot und Ernährung, aber auch Hunger beschäftigt. Und es war ihnen ein großes Anliegen, den Hunger in der Welt möglichst zu beseitigen. Die Stiftung, die Eiselen-Stiftung, die das Museum trägt, hat ursprünglich auch Forschungsförderung finanziert. Inzwischen gibt es eine zweite Stiftung, die von der Familie ins Leben gerufen worden ist für die Forschungsförderung, die Stiftung Fiat Panis. Und Und das war eben die Mission der Familie, also von Vater und Sohn Eiselen, auf die Bedeutung, auf den Wert von Brot und Nahrung aufmerksam zu machen, dem kulturell und historisch nachzugehen und natürlich aber auch die Ernährungssituation in der Welt heute zu zeigen und darauf aufmerksam zu machen.
Wobei gerade dann denke ich vielleicht auch, Sie sagten, das ist in den 50er Jahren gegründet worden, die Zeit, als es in Deutschland wenig zu essen gab, End 40er Jahre und Kriegszeiten vielleicht auch noch ein Punkt, wo man dann das Essen und sagen wir mal, den Mangel erlebt hat und den, das Essen als ein Luxus. Ich weiß zum Beispiel, mein Vater, der auch von armen Zeiten erzählt hat und sagte, war mal froh, einen Apfel auf der Straße zu finden. Und der dann zeitlebens jeden Apfel auf der Straße aufgehoben hat. Und das prägt natürlich, denke ich, schon auch.
Absolut. Und das Brot ist ja natürlich auch im Begriff von Nahrung. Also das kennen die, zumindest die älteren und mittelalteren alten Generationen noch. Brot schmeißt man nicht weg. Also Brot als etwas ganz Besonderes, Kostbares, weil es eben das Nahrungsmittel schlechthin war oder als solches galt.
Ja, also von daher, von der Idee, also einer Familie, die das dann initiiert hat. Und wie ging das dann los? Hat man dann einfach gesagt, wir suchen uns Räumlichkeiten oder war das noch in anderen privaten Räumlichkeiten oder wurde gleich dann diese heutige Räumlichkeit angemietet und wie ist das dann so gelaufen?
Ja, das Museum ist in den ersten Jahren an einem anderen Ort gewesen als heute, am Galgenberg, in einer privaten Villa. Es ist ja auch ein privates Museum, also privat finanziertes Museum. Seit jetzt 25 Jahren sind wir im Salzstadel, also direkt in der Innenstadt. Und nur wenige Schritte vom Münsterplatz entfernt, also wirklich ganz zentral. Das Parkhaus Salzstadel ist nach unserem Gebäude benannt.
Ja.
Und das Haus kennen wahrscheinlich auch ganz viele Ulmer, denn es ist ein wirklich wesentliches denkmalgeschütztes Gebäude hier in der Stadt, das im ausgehenden 16. Jahrhundert erbaut worden ist als Getreidespeicher. Das ist für uns thematisch interessant, weil wir damit mit dem Haus schon bei unserem Thema sind. Und das Haus ist dann erst als Getreidespeicher, war im Weiteren aber auch als Lagerraum für andere Nahrungsmittel, unter anderem auch Salz, daher der Name, verwendet worden und später für militärische Zwecke. Und jetzt, wie gesagt, seit 25 Jahren ist das Museum.
Und die ersten Ausstellungsstücke, die dann von der Familie Eisele da waren, was weiß man noch, wie das dann so begonnen hat? Hat man dann Brotsorten oder über die Gewinnung von Brot oder schon Kulturgüter dann auch gleich hineingenommen oder wie?
Ja, Brotsorten oder Brot, das ist ja etwas, was wir im Grunde gar nicht ausstellen. So, ja, das ist das, was man vielleicht erwartet bei dem Namen. Aber das können Sie sich vorstellen, dass Brot als Exponat A nicht so wahnsinnig spannend ist und B auch ein vergängliches Gut ist und deshalb sich als Exponat nicht besonders gut eignet. Wir haben zwar in der Sammlung so ein paar wirklich historische Brotreste, die wissenschaftlich ganz interessant sind, aber als Exponate sind andere Dinge viel, viel interessanter. Geht ja uns auch nicht darum zu zeigen, so sieht Brot aus, das wissen die meisten Leute ja sicherlich auch so, sondern Kontexte zu thematisieren. Warum ist Brot so bedeutend für die Menschheit, für uns? Wie ist das Thema Brot mit Kultur verbunden und verknüpft? Wie ist die religiöse Dimension? Denn Brot hat ja in vielen Religionen, unter anderem im Christentum, eine ganz entscheidende Bedeutung, wenn Sie ans Abendmahl denken. Und andere Fragen, die werden thematisiert im Museum, unter anderem eben, wie gesagt, auch durch Kunstwerke. Denn Kunstwerke haben den riesigen Vorteil, dass sie ja, Aussagen verdichten, dass sie bestimmte Themenkomplexe verdichtet auf den Punkt bringen und dabei aber eine Offenheit haben, die man immer mal wieder auch anders anschauen und anders interpretieren und diskutieren kann. Und das ist ein großer Vorteil, denn auf die Weise können wir immer wieder in verschiedenen Kontexten Gesprächsanlässe bieten.
Also es ist ein Punkt, der weit über das hinausgeht, weil die Frage von mir eben, ich weiß, mich hat mal jemand von extern gefragt, auch jemand oder ein Mädel, die sehr gerne kocht und backt und sich für das Museum für Brotkultur interessiert hat und sie dachte, sie kann da wirklich jetzt Brot oder irgendwas besichtigen. Und insofern, ich glaube natürlich im Internet hat sie jede Menge Info darüber, aber zumindest wusste sie nicht genau, was man jetzt da eigentlich angucken kann und hat mich damals gefragt. Also auf jeden Fall, es ist deutlich mehr als das, es ist wirklich ein komplexer Zusammenhang. Letztendlich ja irgendwo die ganze Menschheitsgeschichte und auch das, was wir heute eben zusammen mit der Erdgeschichte oder der Sonderausstellung zur Erdgeschichte haben, zeigt dann eben, wie elementar die Thematik Ernährung und letztendlich auch Brot irgendwo ist. Und Sie sagten ja gerade, also Brot ist ja eigentlich auch in Regionen irgendwo ein Inbegriff. Das Abendmahl hatten Sie da gerade erwähnt. Also,
ja, also da geht es um diesen transzendenten Gehalt von Brot. Brot als Bild für auch das Leben nach dem Tod. Und darum geht es ja auch im Abendmahl, dass man über den Tod hinaus die Zusage hat, weiter leben zu können, wenn man in dieser Gemeinschaft der Christen in dem Fall teilhat. Interessant am Brot ist tatsächlich, dass wir, wenn wir in der Geschichte zurückgehen, die Geschichte der Menschen seit der Sesshaftigkeit mit dem Brot, mit dem Getreide ganz ursächlich und unmittelbar verknüpft ist. Also der Anbau von Getreide war die Ursache dafür, dass Menschen sesshaft wurden, sich niederließen, also nicht mehr als Jäger und Sammler durch die Gegend zogen. Und das hat natürlich das ganze weitere Leben, die ganzen weiteren Gesellschaften bis zu den Städten geprägt. Und wenn wir in die Zukunft schauen, dann wird auch die Frage, wie können wir künftig 2050 10 Milliarden Menschen auf der Erde eigentlich friedlich ernähren? Wie können wir das schaffen angesichts der endlichen Ressourcen, die es auf der Erde gibt? Also das ist eine Schlüsselfrage, die natürlich auch verbunden ist mit anderen Fragen wie Ressourcen, Wasser, Erde, aber auch verbunden ist mit Themen wie Klimawandel und Migrationsprozessen. Also eine Schlüsselfrage der Menschheit, die, wie gesagt, sowohl wenn wir in die Vergangenheit gucken, als auch in die Zukunft eine große Relevanz hat.
Weil wir gerade gesagt haben, dass Getreide oder beziehungsweise Brot eigentlich das ursprünglichste Grundnahrungsmittel war, gilt das dann wirklich komplett für die Welt? Oder ich denke gerade zum Beispiel in Asien essen die Menschen ja sehr, sehr viel Reis. Oder gibt es auch Kulturen, bei denen das Brot nicht ganz so eine Priorität vorne dran steht, wie jetzt in unserer europäischen? Oder wie ist das so? Oder es gilt wirklich, kann man sagen, oder gibt es andere Urvölker, die nur Fleisch irgendwo, die jetzt an die Jäger irgendwo, die dann vielleicht irgendwo, oder die Fischer, die den Fisch fangen. Wie ist das so in der, wenn man wirklich global die Betrachtung anstellt?
Also global gesehen ist Getreide, also nicht nur Weizen und Roggen, sondern eben auch Reis, Sie haben Asien angesprochen, aber ist Getreide einfach Grundnahrungsmittel, das gilt global. Und natürlich gibt es auch noch Völker, die wenig Getreide essen, aber das sind Ausnahmen. Also grundsätzlich kann man sagen, die Menschheit lebt von Getreide. Und deshalb ist die Frage, wie wir Getreide produzieren, einfach zentral.
Also auf jeden Fall ein Thema, was ja somit weltweit auch von Relevanz ist. Und wenn wir kurz nochmal aufs Museum zurückkommen, das Museum, also hatten Sie schon gesagt, seit 1955, jetzt drüben in dem historischen Salzstall in dem Bereich. Wie viele Menschen arbeiten jetzt im Museum? Also neben Ihnen, glaube ich, noch eine Gruppe von 4 oder 5 anderen
Kräften. Ja, wir sind ein ganz kleines Team.
Ja.
Und Das sind neben mir noch 6 weitere Personen, die aber zum Teil auch Teilzeit arbeiten. Und dann kommen noch, die habe ich jetzt nicht mit eingerechnet in dieser Zahl, die Aufsichten dazu.
Also jedenfalls schon einige.
Also,
und ja. Die Themen, jetzt so Projekte, die werden dann von einzelnen Mitarbeitern dann quasi als Projektleiter initiiert und geführt? Oder wie geht jetzt das gerade? Also wir kommen ja gleich noch auf die Sonderausstellung zu sprechen, aber gerade wenn jetzt so spezielle Themen anstehen, das braucht ja auch sicherlich einige Vorlaufzeit, das braucht eine Projektierung, das braucht vielleicht eine wissenschaftliche Begleitung oder es braucht einfach auch Kontakt und ressourcenmäßig Unterstützung. Also das sind ja eigentlich große Aufgaben, sowas dann alles zu stemmen.
Das stimmt und Das ist das Spannende an dem Beruf. Das ist das Schöne, wenn man im Museum arbeitet, dass man immer wieder neue und andere Projekte macht und sich mit Themen immer wieder aus anderen Blickwinkeln beschäftigt. Die Mitarbeiter haben natürlich alle eine bestimmte definierte Aufgabenbeschreibung. Also wir haben einen Techniker, der kümmert sich ums Haus und Ausstellungsaufbau und so weiter, die technischen Fragen, eine Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit, eine Mitarbeiterin für das ganze Thema Vermittlung, das auch immer wichtiger wird. Und die meisten Ausstellungen, die kuratiere ich selber.
Ja, das heißt, kuratieren heißt begleiten und wahrscheinlich dann auch Gäste führen und vielleicht die Broschüren dazu erstellen, so oder was sind da die Aufgaben, Sie dann begleiten?
Kuratieren, das bedeutet, eine Ausstellung sich auszudenken, also das Konzept dafür zu machen, sich zu überlegen, was möchte ich zeigen, wen, was brauche ich dafür, wer sind Partner, was für Exponate werden zu sehen sein. Das ist das Kuratieren und das heißt natürlich, dass man sich dann auch überlegt, wie soll dann eine Einladungskarte aussehen oder das Plakat. Das Führen von Gästen und von Gruppen, wir haben ja relativ viele Gruppen bei uns immer wieder zu Gast, das übernehmen unsere Guides. Also wir haben noch, die habe ich auch nicht mitgezählt bei der Mitarbeiterzahl, wir haben noch eine Reihe von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Führungen machen.
Also insbesondere auf Sonderausstellungen oder generell durchs ganze Haus?
Generell durchs ganze Haus. Es gibt ja sehr viele Leute, die buchen Allgemeinführungen, die möchten einfach das Haus kennenlernen, die möchten einen Blick in die Dauerausstellung und die Themen tun. Und insofern ist die Allgemeinführung so sehr gerne gebucht. Wir haben Themenführungen zu speziellen Themen und dann natürlich auch die Führung durch die Sonderausstellung.
Also jedenfalls viel Abwechslung, denke ich so. Und ja, bei Ihnen natürlich die Aufgabe auch noch der Repräsentanz, jetzt zum Beispiel bei uns heute im Radio. Also wie viele Medienaktivitäten sind dann notwendig, um dann auch so eine Sonderausstellung oder so ein Projekt dann irgendwie zu begleiten? Wahrscheinlich schon auch einige mit Radio und mit Presse, oder? Also will ja auch bekannt gemacht werden.
Ja, genau. Das Thema Öffentlichkeitsarbeit ist natürlich ein wichtiges. Und dadurch, dass wir so verschiedene Kanäle einfach haben, die wir bedienen müssen, ist es natürlich auch einiges an Aufwand oder an Arbeit, was wir aber gerne machen. Also wir haben die guten alten Drucksachen wie Flyer, Einladungskarten, Plakate. Das ist ja üblich. Natürlich immer die Pressegespräche vor unseren Ausstellungseröffnungen, in der Hoffnung, dass dann die Presse was Schönes daraus macht und gut berichtet. Dann haben wir einen E-Mail-Verteiler, über den wir auch nochmal eine ganze Reihe von Leuten einladen. Die Flyer werden übrigens zum Teil an Postverteiler versandt. Und was neue Medien angeht, da sind wir auch noch im Aufbau. Es wird aber auch zunehmend wichtiger.
Es gibt aber zumindest, und das können wir vielleicht, während gleich dann die Musik läuft, dass jemand nachgucken kann, auch mal sagen, es gibt auf jeden Fall auch eine Website. Möchten Sie die kurz sagen, die URL, die Adresse?
Es gibt auf jeden Fall auch eine Website und die heißt www.museum-brotkultur.de.
Und da ist dann alles auch sehr schön verzeichnet. Ich habe sie mir nicht vorher angeguckt vor der Sendung nochmal, was denn da so Neues gibt. Natürlich auch in Vorbereitung auf die Sonderausstellung, auf die wir nachher nach der Musik kommen. Ja, jetzt habe ich gesagt, Musik, das wird nach 20 Minuten Zeit, dass wir Musik spielen. Ich habe ausgesucht den Mature, ja, ich weiß, den habe ich ja schon mal gespielt, aber den finde ich auch ganz gut. Und ich habe ausgesucht den Titel Beneath, Spielberg's Sky. Den Titel, den spielen wir jetzt. Hier ist Mature. Radio Free FM mit der Plattform. Heute Nachmittag geht es um das Museum für Brotkultur in Ulm und Frau Dr. Isabel Greschert, die Leiterin des Museums, ist bei mir heute zu Gast. Wir haben schon ja, in den letzten 20 Minuten über das Museum allgemein, Historie, über die Mannschaft als solche, ein bisschen was dazugelernt. Und bevor wir nun auf die aktuelle Sonderausstellung eingehen, denke ich, wir machen mal einen ganz kurzen virtuellen Rundgang oder gehen mal ganz kurz noch vielleicht so auf die Sachen, die als Festausstellung quasi immer zu besichtigen sind, ein, dass man noch ein klein bisschen Idee bekommt, was konkret so in den, ich glaube, zwei Stockwerke sind es oder zwei oder drei?
Es sind zwei Stockwerke Dauerausstellung und im dritten Obergeschoss haben wir noch einen Veranstaltungsraum.
Ja.
Und da gibt es noch immer mal wieder kleine Studioausstellungen.
Mhm. Gehen wir vielleicht einen kurzen Überblick über die Festausstellung und dann, wie gesagt, gehen wir über zur aktuellen Sonderausstellung, aber so, dass die Hörer, die vielleicht einfach gerne mal sehen möchten, was da so alles, oder das einfach mal interessiert, was man so alles angucken kann, ein klein bisschen einen Eindruck bekommen, was sie dort erwartet.
Mhm. Gut, ja. Beginnen wir im ersten Obergeschoss. Da geht es zunächst mal um die Frage, wie wurde früher und wie wird heute Brot eigentlich produziert? Es sind ja sehr viele Handlungen, sehr viele Aktionen notwendig, um Brot zu produzieren. Zunächst mal muss Korn ausgesät werden, es muss vorher noch gepflügt werden, Boden muss gedüngt werden und dann später im Jahr wird das Korn geerntet, das wird dann transportiert zur Mühle, gemahlen, weiter transportiert, dann wird Teig daraus gemacht und so weiter. Also das sind sehr viele Handlungen notwendig und die sehen in unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich aus. Wir haben außerdem eine ganze Reihe von kulturellen Themen, die damit verbunden sind, wie zum Beispiel das Thema Landschaft. Denn die ganze Produktion auf dem Acker bedeutet ja, dass Ackerflächen ja die Umgebung verändern, Landschaft verändern und das, was wir normalerweise häufig als Natur bezeichnen, sind ja bei uns Kulturlandschaften, die entstanden sind durch die Bearbeitung von Boden zum Beispiel oder von Landwirtschaft jedenfalls. Also das kann man sehen bei uns, das kann man in Kunstwerken sehen, das kann man aber auch in Informationen sehen. Wir haben darüber hinaus eine ganze Reihe von auratischen Objekten, auch aus anderen Kulturen, wie zum Beispiel aus dem alten Ägypten, denn das ist die erste Kultur, Getreide- und Brotkultur, Hochkultur der Menschheit, in der eben Getreideanbau und auch das Backen von Brot eine ganz zentrale Rolle spielt. Ja, dann haben wir weiterhin im ersten Obergeschoss noch eine Abteilung zu den Zünften. Die Zünfte spielten ja im Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert eine ganz entscheidende Rolle. Und die haben alles geregelt und bestimmt, was der Bäcker machte, von der Ausbildung bis zum Produzieren des Teigs, bis zu den Verkaufspreisen, die alle festgelegt waren. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber das war, wie gesagt, bis ins 19. Jahrhundert alles ganz anders geregelt. Es durfte auch nicht jeder Bäcker werden, sondern auch da gab es Zugangsschranken mit dem Ergebnis, dass die Söhne von Bäckern es sehr viel leichter hatten, Bäcker zu werden wiederum. Also die soziale Durchlässigkeit war damals oder war lange, jahrhundertelang nicht so wie heute. Dann kommen wir ins zweite Obergeschoss. Und da haben wir zunächst mal eine Abteilung, in der es um die Religion geht. Es ist klar, wenn Getreide so eng verbunden ist mit der Menschheitsentwicklung und Menschheitsgeschichte, dass das auch einen Ausdruck in den Religionen findet. Und auch da haben wir wieder zum Beispiel Objekte aus dem alten Ägypten, Grabbeigaben, die etwa 4000 Jahre alt sind. Und die zeigen, dass schon im alten Ägypten ganz ähnliche Vorstellungen herrschten, wie wir sie zum Beispiel aus der Bibel oder aus dem Christentum kennen, wie etwa die Vorstellung oder das Gleichnis vom Korn, das absterben muss, um neue Frucht zu bringen, als Gleichnis für die Wiederauferstehung. Also das spielte im alten Ägypten auch schon eine große Rolle. Und dann haben wir im zweiten Obergeschoss einiges an Informationen und an Bildern zum Thema Hunger. Denn mit Brot und Ernährung verbunden ist ja auch sozusagen das Gegenteil davon. Die Abwesenheit von Brot ist eben Mangel, ist Not und Hunger. Und da geht es zum Beispiel um die Hungerkrise 1816-17, die letzte große Hungerkrise hierzulande war in Württemberg, die ausgelöst wurde durch einen Vulkanausbruch in Indonesien. Und dieser Vulkanausbruch hat das Wetter der ganzen Welt für etwa 2 Jahre komplett verändert. Das ist heute wieder ein aktuelles Thema und ist jetzt zum 200. Jahr, muss man sagen, auch in einigen Publikationen und Vorträgen bedacht und gewürdigt worden. Auch die Frage, was wäre denn heute, wenn mit ähnlicher Kraft und Gewalt ein Vulkan ausbrechen würde, das würde uns auch wieder in größte Not und auch Hunger stürzen. Wir denken ja immer, wir sind so sicher vor all dem.
Ich glaube, gerade was gelesen zu haben, dass unten in Italien, irgendwo um die Gegend, irgendwo, ich glaube, in einem Bereich, ist das eher im Süden Italiens, irgendwo, wo, glaube ich, Wasser drüber ist, zumindest irgendwo gibt es da gerade Bewegung und man ist in Sorge, dass da wieder ein größerer Vulkanausbruch unterirdisch sich ergeben könnte. Und ich weiß nicht, ob es uns auch in einer Form, wie Sie es gerade beschreiben, treffen könnte. Aber die Vorstellung ist auf jeden Fall nicht sehr schön oder ein bisschen bedrohlich. Ja,
ja, das stimmt. Ja. Da kommen wir natürlich auch zu der Frage, wie stehen wir zur Natur, wie gehen wir mit Natur um? Da hat sich ja einiges verändert in den letzten 100 Jahren etwa oder 50 Jahren. Während wir in den letzten 200 Jahren oder seit dem 18. Jahrhundert, sage ich mal, versucht haben, die Natur zu beherrschen, versucht haben, sie in den Griff zu kriegen, für uns und unsere Zwecke nutzbar zu machen, merken wir jetzt, dass das Konzept überdacht werden muss, dass wir im sogenannten Anthropozän angekommen sind. Das heißt, dass unsere Eingriffe in Natur die Gleichgewichte so durcheinander bringen, dass wir nicht auf absehbare Zeit so weitermachen können.
Mhm. Wo wir eigentlich dann auch jetzt schon mit bei der Thematik der Sonderausstellung sind, denn es geht ja letztendlich um die Problematik, dass sehr, sehr viele Menschen und immer mehr Menschen ernährt werden wollen und letztendlich Lebensstoff oder Lebensstoff Wasser war ihre erstere Ausstellung, aber jetzt mit dem Thema Erde heißt er ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Vielleicht führen Sie einfach aus, was da so Gedanke oder das Konzept. Ja. Ich habe da ein bisschen, Sie haben vorgesagt, das wäre eine Trilogie, die Sie da sich vorstellen. Und jetzt haben wir eben eine Sonderausstellung, das ist der zweite Part. Aber vielleicht erklären Sie einfach, wieso das Konzept, der Gedanke dahinter ist und was man sich da genauso vorstellen kann.
Das mache ich sehr gerne. Wir haben am Sonntag eröffnet die Ausstellung Lebensraum Erde, die jetzt noch bis zum 29. Oktober 2017 läuft. Und die steht als zweite Ausstellung in der schon erwähnten Trilogie zu den lebensnotwendigen Ressourcen, die der Mensch braucht, um zu leben und natürlich auch sich zu ernähren. Das war 2016 die Ausstellung Lebensstoff Wasser hat die Trilogie eröffnet. Jetzt haben wir den Lebensraum Erde, den wir näher betrachten. Und das dritte Thema wird dann die Luft sein.
Vielleicht ganz kurz den zeitlichen Rahmen. Also die Lebensraum Erde Ausstellung hat jetzt eröffnet am Wochenende, am 9.7., also vorgestern, und geht bis 29. Oktober, wie ich gerade lese.
Genau, genau. Ja, wir zeigen einige Positionen zu diesem Thema, das natürlich riesig ist. Erde heißt im Deutschen ja einmal sozusagen die Haut der Erde, der Boden, der fruchtbare Erdboden ist ein Thema oder sind einige Themen, könnte man sagen. Dann heißt aber im Deutschen Erde natürlich auch, meint auch den Planeten Erde. Und beide Aspekte kommen in unserer Ausstellung zum Zuge, weil auch beides natürlich miteinander verbunden ist. Der Planet Erde, der einfach auch die ganze Biosphäre mit meint und die Kreisläufe, die darin ablaufen. Die Stoff- und Ressourcenkreisläufe, zu der auch das Wasser gehört. Das Thema Erde ist wahnsinnig vielseitig und interessant. Wenn man den Erdboden anschaut, dann stellen wir fest, es leben im Erdboden, also unter unseren Füßen, unzählige Lebewesen, die wir zum Teil gar nicht kennen. Also so viele in einem Quadratmeter, so viele Lebewesen wie auf der Erde insgesamt. Also das ist unvorstellbar, Wahnsinn. Wir kennen ganz viele nicht. Wir kennen einige natürlich, den Regenwurm, der eine ganz große Rolle spielt, auch für die Fruchtbarkeit von Erde, Asseln und Würmer und Milben, Pilze, Bakterien.
Ameisen würden mir spontan noch einfallen.
Genau. Mhm. Also in der Erde lebt es und dieses Leben ist eben auch ganz entscheidend mit dafür verantwortlich, dass in der Erde etwas wachsen kann. Außerdem mitverantwortlich sind natürlich Mineralien, die in der Erde vorhanden sind. Und deshalb brauchen wir auch so etwas wie Düngung, weil durch das Wachsen von Pflanzen der Erde Nährstoffe entzogen sind. Das heißt, die wandern mit dem Wasser in die Pflanze hinein. In einem natürlichen Kreislauf würden sie wieder auf dem Feld, also auf der Erde bleiben, wieder verwesen, sich zersetzen und wieder in den Boden eindringen. Wenn wir aber Pflanzen anbauen, zum Beispiel Getreide, dann nehmen wir die Früchte der Erde ja weg vom Feld und das heißt auch damit die Nährstoffe und die müssen dann dem Erdboden wieder zugeführt werden. Also das erklären wir zum Beispiel in der Ausstellung, solche Grundbegriffe. Wir erklären aber auch, warum Erde, fruchtbare Erde immer weniger wird. Also wir haben auf der einen Seite immer mehr Menschen auf der Erde und auf der anderen Seite immer weniger fruchtbare Erde, fruchtbaren Boden. Das liegt an unterschiedlichen Dingen, unter anderem, ich glaube, das kann man sich gleich vorstellen, wachsen die Städte, wachsen aber auch Infrastrukturen wie Straßen, Brücken und so weiter. Also es wird immer mehr Boden versiegelt, ist das Fachwort dafür. Also betoniert, zu betoniert und dann kann natürlich nichts mehr wachsen. Es wird Boden verdichtet, Also wenn man mit schweren Maschinen über Acker fährt, dann wird der Boden zusammengequetscht. Das heißt, er ist nicht mehr so durchlüftet. Es kann Wasser nicht mehr so gut einsickern. Und auch dadurch wird Boden unfruchtbarer. Boden erodiert, also wird durch heftige Überschwemmungen oder Stürme hinweggeflutet oder geweht. Und gerade im Zuge des Klimawandels kommt es immer häufiger vor. Also es gibt auch noch weitere Gründe, aber das sind einige, die dafür sorgen, dass wir immer weniger fruchtbaren Boden zur Verfügung haben. Und die Frage ist, wie gehen wir eigentlich damit um? Was gibt es für Visionen, was gibt es für Antworten, damit umzugehen? Und dazu haben wir ein paar wenige Positionen zusammengestellt, die natürlich das Thema nicht erschöpfend behandeln können, aber die ein paar Anregungen zum Weiterdenken, zu Gesprächen und Diskussionen liefern können.
Ja, ich würde sagen, da gucken wir gleich mal ins Detail, was da alles dann so geboten ist. Wir spielen noch mal einen kurzen Musiktitel. Wirklich nur 2 Minuten 38 lang, aber wir haben gerade vorher gesprochen, jetzt wäre natürlich bei den Titeln Erde ein schöner Titel, den Earth Song zu spielen, und es gibt den tatsächlich auch eine Interpretation, die mal nicht von Michael Jackson dargeboten wird. Hören wir einfach mal rein, der Interpret, das ist ein gewisser Andrea Faustini, das muss wohl irgendein Song Contest gewesen sein. Hören wir rein, wie das hier von ihm interpretiert klingt, also The Earth Song, 2 Minuten und 38 und dann sind wir wieder da. Ja, war irgendwie, glaube ich, ein bisschen kürzer als das Original, aber nichtsdestotrotz, das war der Earth Song und den haben wir deshalb gespielt, weil wir hier in der Plattform heute Nachmittag zusammen mit Frau Dr. Isabel Grescher, der Leiterin des Museums für Brotkultur in Ulm, über das Thema Sonderausstellung im Museum, nämlich die Sonderausstellung Lebensraum Erde sprechen. Und darüber haben wir gerade ein klein bisschen schon gesprochen, aber die Details machen wir jetzt.
Gut, dann erzähle ich mal, was zu sehen ist in der Ausstellung. Und fange an mit einer künstlerischen Position, die sich mit einem wissenschaftlichen Experiment auseinandersetzt. Der Künstler heißt Ralo Meyer und kommt aus Wien. Und er setzt sich auseinander mit der Biosphere 2. Das war ein gigantisches Experiment, muss man sagen, in den 1990er Jahren. Da wurde eben, wie der Name Biosphere 2 sagt, der Versuch unternommen, in Arizona eine zweite Biosphäre zu bauen. Das war also ein riesiges Gewächshaus, kann man so sagen, mit einem kleinen Regenwald drin, es gab einen Ozean, es gab verschiedene Klimazonen, eine Savanne, eine Wüste und eine ganze Reihe von Haus- und Wildtieren. Und darin lebten 2 Jahre lang 8 Menschen, 4 Männer und 4 Frauen. Und der amerikanische Autor T.C. Boyle hat übrigens diesen Stoff jetzt jüngst verwendet, um einen Roman daraus zu schreiben, nämlich Die Terranauten. Die Biosphere 2 sollte so konstruiert sein, dass sie die natürlichen Kreisläufe der Biosphäre nachbaut. Also theoretisch hätte dieses große Glashaus völlig autonom funktionieren sollen. Und so sollten sich die 8 Menschen da drin auch selbstständig ernähren. Die haben also ihr eigenes Getreide und ihre Süßkartoffeln und noch einige andere Dinge selbst angebaut, geerntet und gegessen.
So, das gibt es dann gar nicht mehr, oder? Ich dachte, das Projekt wäre noch am Laufen, oder ist das schon wirklich dann beendet?
Ja, das Projekt ist dann im Prinzip als gescheitert erklärt worden. Das Glashaus, das Gebäude gibt es natürlich noch. Das gibt es noch, das wird universitär und auch weiter für Experimente genutzt. Aber dieses Biosphere 2-Projekt, das war dann erstmal abgeschlossen, weil sich herausgestellt hat, das funktioniert so einfach nicht. Gut, das ist natürlich auch eine Riesenherausforderung, eine Biosphäre zu bauen. Aber man hat einfach festgestellt, erstmal ist eine riesige Energiezufuhr notwendig. Also mit geschlossenen Kreisläufen funktioniert das so nicht. Das Energieproblem ist nicht gelöst. Man kann sich vorstellen, in der Wüste in Arizona war es dann tagsüber, wenn die Sonne schien, wahnsinnig, ist es wahnsinnig heiß in einem Glashaus. Das heißt, da musste heftig gekühlt werden und zum Teil temperiert. Es gab aber noch weitere Probleme mit dem Sauerstoffgehalt. Das hat nicht so funktioniert. Das ist zum Teil dramatisch abgefallen. Auch mit der Nahrungsproduktion hat es nicht so gereicht. Es war von Anfang an zu wenig zu essen da. Also schlussendlich muss man sagen, das Experiment hat so nicht funktioniert. Der Gedanke, der dahinter stand, war natürlich, dass man irgendwann in absehbarer Zeit eben tatsächlich im Weltraum leben kann, in solchen künstlichen Biosphären. Das war der Gedanke, das war die Faszination auch von diesem Projekt. Und diese Faszination, die begleitet uns ja bis heute und ist in den letzten Jahren, glaube ich, auch noch mal aktueller geworden. Mit Erforschung des Weltalls gibt es woanders noch bewohnbare, sozusagen weitere Erden und anderen Projekten der NASA. Auch Stephen Hawking hat ja neulich noch mal betont, wir haben noch ungefähr 100 Jahre auf der Erde zu leben und dann sollten wir auswandern, weil die Erde unbewohnbar geworden ist, geworden sein wird. Also das Thema ist heute genauso aktuell, wie es in den 90er Jahren war. Und Rado Meier, der Künstler, setzt sich jetzt mit diesem Stoff auseinander. Das tut er auch schon seit über 10 Jahren. Und er guckt unter anderem in einem Video darauf, wie wir eigentlich die Erde anschauen. Das Bild der ganzen Erde als Planeten gibt es ja noch nicht so lange, gibt es erst seit der Apollo 8 Mission in den späten 60er Jahren. Und dieses Bild hat unsere Beziehung, unseren Blick auf die Erde ganz stark verändert. Also, und zwar in zwei Richtungen, kann man sagen. Einmal haben wir damit das Bild einer verletzlichen Erde, das Blue Marble, wunderschön, aber auch endlich verletzlich. Man sieht das aus dem All. Und das ist deshalb ja auch das Bild zu der Ikone der Umweltbewegung geworden. Mhm. Und eines der am meisten weltweit abgebildeten Fotos übrigens, in unterschiedlichsten Zusammenhängen. Auf der anderen Seite kann man aber dann vom Weltraum aus auch in die andere Richtung gucken. Nicht auf die Erde, sondern umgekehrt auf die unendlichen Weiten des Alls und sich vorstellen, was da noch alles möglich ist. Also das führt uns Rado Meier in einer sehr berührenden, finde ich, Installation vor Augen, die eben, wie gesagt, aus diesem Video besteht, dann aus einem unglaublich spannenden Astronautenanzug, der aus einem bestimmten selbstreflektierenden Material gemacht worden ist.
Ein Anzug steht da.
Ein Astronautenanzug, ein Bionautenanzug sozusagen.
Ja, ja, ja.
Und es gibt noch eine Videoarbeit, für die ganz viel Archivmaterial von der Biosphere 2 verwendet worden ist. Das ist künstlerisch bearbeitet, in sehr spannender Weise. Man sieht aber, und das ist auch interessant, man sieht eben dieses Gebäude, man sieht aber auch die technischen Gänge, man sieht die Menschen, die da gelebt haben und so weiter. So, das ist eine Position, die wir zeigen. Und gegenüber steht eine zweite künstlerische Position, nämlich Fotoarbeiten von Ilkka Halso. Ilkka Halso ist ein finnischer Künstler, der sehr sorgsam und sehr sparsam eben diese Fotoarbeiten macht. Es entstehen immer nur ganz wenige im Jahr, weil sie sehr aufwendig produziert sind. Und zwar werden sie zusammengesetzt einmal aus Landschaftsfotos und das zweite Element sind Räume, die Halso 3D am Computer entwirft und in die Landschaftsfotos dann eingebastelt werden. Und das Ergebnis sind Bilder, die eine unglaubliche Präsenz haben, also eine magische Anziehungskraft, und die aussehen wie ja, Fotos aus der Zukunft, sage ich jetzt. Sie haben eine ganz große Selbstverständlichkeit, eben Fotoarbeiten, aber sie zeigen uns etwas, was dann auf den zweiten Blick doch ziemlich beunruhigend aussieht, nämlich wir sehen Versatzstücke aus der Natur, wie zum Beispiel Riesenfindlinge oder Bäume, ganze Wälder, die ja in so Hochregalanlagen eingeordnet sind und in einem riesigen Umraum stehen. Also wir haben hier sozusagen das Prinzip Biosphere 2, Glashaus, einmal anders. Es ist auch ein Umraum, in dem hier die ja, diese Elemente oder Überreste, man weiß es nicht so genau, aus der Natur eingeordnet sind. Und was jetzt diese Funktion dieser Räume sein soll, kann man nur fantasieren. Ob das Schutzräume sind, die dazu da sind, die letzten Reste der Natur aufzubewahren und zu schützen. Oder ob das so eine Art Verkaufsmärkte sind, wo man zum Beispiel sich noch einen Baum kaufen kann, weil es die sozusagen draußen außerhalb dieser großen Halle nicht mehr gibt. Das sind so ganz pessimistische Visionen von Zukunft, die Ilka Halse uns aber in faszinierenden Bildern vor Augen stellt.
Das soll auf jeden Fall zum Denken anregen, die ich daraus doch irgendwo schließe und ja, einfach auch natürlich auf die Situation aufmerksam machen, wie sie eben kritisch zu sehen ist.
Genau. Mhm. Wir haben aber auch eine optimistische Vision, die kommt aus der Wissenschaft und zwar von der Universität Hohenheim. Dort hat ein interdisziplinärer Arbeitskreis unter Federführung von Professor Dr. Volkert Asch ein Projekt entwickelt, das bei uns in der Ausstellung vorgestellt wird, ein Sky Farming Projekt. Das heißt, die Vision ist, dass Landwirtschaft im Hochhaus betrieben werden kann. Die Antwort auf die immer rarer werdende fruchtbare Erde, auf Klimawandel, auf Ressourcenverantwortung und immer größere Städte, die immer mehr Nahrung benötigen. Also man geht von der Fläche in die Höhe und, ja, und entwickelt Hochhäuser, in denen Weizen und Reis wachsen kann. Das ist die Vision und das Ganze eben möglichst in geschlossenen, tatsächlich jetzt geschlossenen Kreisläufen, Stoff- und Energiekreisläufen, sodass wir ja, sozusagen oder möglichst jedenfalls keine Umweltschädigung mehr haben, dass wir keine oder kaum Pestizide und Düngemittel verwenden müssen. Die Pflanzen sollen nicht in Erde, sondern in vitro wachsen und erzeugt werden. Das ist die Vision. Die Finanzierung ist noch nicht ganz geklärt, aber sobald Finanzierung stehen würde, würden die Hohenheimer so ein Hochhaus bauen in Stuttgart.
Wie hoch wäre dann so ein Hochhaus?
Das hätte,
wie viel Stock wäre da angedacht?
Ich glaube, in dem Modell sind jetzt mal so etwa 20 Etagen vorgesehen. Ja. Also es ist schon groß. Und ja, ich finde es unheimlich spannend, weil es tatsächlich, wenn es funktionieren würde, eine Antwort sein könnte auf die Fragen, die uns beschäftigen. Wir haben jetzt, wir stellen dieses Projekt aber nicht nur vor mit einem Modell von dem Hochhaus und einem, ja, einem Bild, wie das aussehen könnte und Text, sondern wir haben noch ein kleines technisches Modell, das die Hohenheimer uns extra für die Ausstellung gebaut haben. Und darin sieht man, wie solche Weizenpflanzen tatsächlich in vitro und im zumindest mal Wasserkreislauf wachsen. Und da drin sind tatsächlich Weizenpflanzen klein, sehr kleine Pflanzen sind es, ist überraschend. So klein ist Weizen normalerweise nicht. Was da wächst, das ist ein extra gezüchteter Zwergweizen, der von der Utah State University im Auftrag der NASA entwickelt wurde. Aha. Und auch hier wieder für die Raumfahrt, damit Astronauten sich in absehbarer Zukunft autark ernähren können. Ja, und dieser Weizen soll in etwa 2 Wochen blühen und dann eben auch Ähren ansetzen. Und im Laufe der Ausstellung werden wir hoffentlich auch noch ernten können.
Ja, okay.
Dann haben wir noch 2 ganz andere Positionen, die nämlich jetzt keine technologischen Visionen entwickeln, sondern im Gegenteil aufmerksam machen wollen auf den Wert der Biosphäre und der Erde, die wir hier und ja in unserer natürlichen Biosphäre vor Augen haben. Das ist einmal der Beitrag einer US-amerikanischen Künstlerin, die heißt Claire Pentecost. Und die hat für die letzte Documenta 2012 Kompostbarren entworfen. Und wir haben über 100 Kompostbarren bei uns in der Ausstellung. Die sind so groß wie Goldbarren, also was ist das, so ungefähr 40, 50 Zentimeter lang. Sehen aus wie Goldbarren, nur eben aus Kompost. Und sie schlägt damit ein alternatives Währungssystem vor, was eben auch ein alternatives Wertesystem wäre, weil sie sagt, Gold kann man nicht essen, Erde ist sehr viel wichtiger und wertvoller und ja, also das kann man sich anschauen bei uns im Museum. Und die andere Position ist von Herman de Vries, einem niederländischen Künstler, der seit vielen Jahrzehnten, er ist jetzt 86 Jahre alt, in der Natur und mit der Natur arbeitet und sagt, die Natur ist die eigentliche Künstlerin. Ich als Künstler kann das nur sichtbar machen. Und er sammelt seit Jahrzehnten Erden, verschiedene Erdproben, verschiedenen Farben und hat dann auch Bilder aus Erden gemalt, die auch bei uns zu besichtigen sind. Herman de Vries hat 2015 den Biennale Pavillon in Venedig für die Niederlande gestaltet. So, und dann würde ich gerne jetzt die Gelegenheit noch nutzen auf ein paar
1,5 Minuten haben wir noch.
Also okay, 1,5 Minuten, dann ja. Ganz schnell auf ein paar Veranstaltungen genau. Hinzuweisen in unserem Begleitprogramm. Wir haben natürlich wie immer ein relativ umfangreiches Begleitprogramm. Finden Sie auch auf unserer Homepage. Morgen, Dienstag, den 11.07. um 19 Uhr, kommt Herr Professor Asch und stellt das Sky Farming Projekt der Universität Hohenheim selbst nochmal im Detail vor. Am Mittwoch, den 19. Juli, haben wir in unserer Reihe, in unserer Veranstaltungsreihe Essen in der Zukunft, das Thema Insekten. Ist das das Nahrungsmittel der Zukunft? Und Sie können nicht nur darüber lernen, sondern auch Insekten verkosten. Wie gesagt, nächste Woche, Mittwoch, 19 Uhr. Dann haben wir am 6.10., das dauert noch ein bisschen, um 19.30 Uhr in Kooperation mit der Stadtbibliothek und auch dort vor Ort eine Lesung mit Gunther Nicholas hier vom Theater Ulm, eine Lesung aus T.C. Boyles Roman Terranauten. Und wenn Sie dann schon in der Bibliothek sind, dann gibt es dort auch noch eine kleine Satellitenausstellung zu unserer Ausstellung Lebensraum Erde, Bodenschätze in der Glaspyramide.
Ja, hört sich alles super spannend an. Ich hoffe, vielleicht gucke ich auch mal persönlich vorbei, ich hoffe, dass es dann erfolgreich wird mit der Ausstellung. Okay. Jetzt sind wir in der Plattform auch schon wieder durch. Mein Name ist Michael Trost, mein Studiogast war
Isabel Greschardt.
Und das, ja, wie gesagt, war das Thema Lebensraum Erde heute in der Plattform. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.